cool. Okay, also kann man das dann kurz hier ausmachen, dann, wenn ich jetzt sage, herzlich willkommen für die, die auch das erste Mal da sind. Wir gehen in die dritte Session, wie gesagt, rein zu diesem Zugang zum lebendigen Wort. Und die Leiterschaft hat mich noch mal ganz kurz gebeten, was zu sagen zu dem Wort, was wir so mitgebracht haben, was für einige doch ein bisschen neu ist, das Wort Räume. Früher hat man einfach gesagt, das sind Verheißungen und Versprechungen von Gott und das Wort Gottes gibt uns eine Verheißung. Aber dieses Wort Räume öffnet eine Realität, die sehr eng mit dem Königreich Gottes verbunden hat und ist eine prophetische Sprache, die aber Realität mit sich bringt. Und ich möchte es einfach nochmal ausdrücken, dass meine Revolution, die ich hatte im Umgang mit dem Wort Gottes, war, dass ich entdeckt habe, dass ich nicht mit Worten allein oder Wahrheiten handle, sondern dass es wenn ich durch die Tür durchgehe, im Himmel, wirklich im Königreich, im Himmel, im Königreich, wirkliche Räume sind, die dann das Wort einfach nur beschreibt, zum Beispiel eben. Da gibt es im Himmel real einen Raum, den werden wir dann, wenn der Himmel auf der Erde ist, wirklich besuchen, wo Gott ist wie diese Burg. Da ist eine Burg. Und die Bibel im Psalm 18 beschreibt es nur, wo der Affe, der diesen Ort betreten hat, schon im Alten Testament und hat ihn rausgefunden und sagt, der Herr ist meine Burg. Und er hat es nicht nur gesagt, weil er poetisch gedacht hat, das ist jetzt ganz nett, der Herr ist meine Sicherheit, das klingt aber nicht so gut, also sage ich, der Herr ist meine Burg, sondern weil er ein Prophet war. Er war nicht nur ein Poet, sondern er war ein Prophet, der plötzlich entdeckt hat, der Herr ist wirklich meine Burg. Und ist dort reingetreten und hat es dann noch hier auf der Erde ausgerufen. Und eigentlich, indem wir das jetzt im Wort Gottes lesen, entdecken, eröffnet sich, soll sich eine Tür eröffnen, dass wir nicht nur das sprechen, und der Herr ist meine Burg, der Herr ist meine Burg, danke Gott, du bist meine Burg, sondern wir sagen, danke, du bist es, und wir sagen mal ganz kindlich im Wohnzimmer, du machst diesen Schritt und sagst, ich gehe da jetzt einfach mal rein. Machst vielleicht am Anfang die Augen zu, so ganz praktisch, und sagst, der Herr ist die Burg, aber ich möchte es mal erleben. Ich gehe da jetzt rein. Schließ die Tür zu und so weiter. Gehe ich nicht tiefer drauf ein. Und wo du mit ganz bestimmten Bibelversen, wo das leichter ist, anfängst und dann fängst du mit schwierigeren an, wo du entdeckst, es gibt nicht nur Räume, es gibt Gegenstände, es gibt Versorgungen und Gott will, dass du das abholst. Gestern haben wir eben so empfunden oder haben wir plötzlich entdeckt, da gibt es Kopfschmucks, da gibt es das Freudenöl und das ist eben nicht auch nur irgendetwas, sondern im Himmel gibt es wirklich. Und du sollst es dann abholen. Wir haben das jetzt mal ausgeschauspielert. Aber das Ziel ist nicht, dass du es ausschauspielerst, nur, das soll nur eine Hilfe sein, dass du im Geist es nimmst und dann deine Seele und dein Körper lernen, da drin Genüge zu finden und da drin glücklich sich zu bewegen. Amen. So, das einfach mal so ganz kurz. Ich möchte nicht tiefer reingehen, weil ich möchte in ein neues Gebiet rein. Und ich habe aber heute ein kleines Schmankerl, wie wir in Bayern sagen, mitgebracht. Ich habe ein kleines Video mitgebracht, das ich ganz witzig und ganz cool finde. Und wir haben heute Morgen es gehabt über Sorgen. Und in diesem Sorgenbereich habe ich dieses Video mitgebracht. Vielleicht könnt ihr das mal kurz, kann jemand das Licht so hier vorne ausmachen, dann sieht man es besser. Und ich hoffe, dass es mit dem Ton klappt.
Keiner kann uns gebrauchen.
Hallo,
dürfen wir mit Ihnen mitgehen?
Sie sehen so aus, als ob Sie noch Sorgen.
Es muss wahrscheinlich jetzt erstmal durchgeladen werden. Also es geht über Sorgen. Schaffen es eure Kabel nicht? Soll ich nochmal anfangen? Es darf natürlich nicht Stunden gehen. Wenn das jetzt nicht geht, dann lasse ich das weg. Ich fange nochmal an.
Keiner kann uns gebrauchen.
Hallo,
dürfen wir mit Ihnen mitgehen?
Sie sehen so aus, als ob Sie noch Sorgen.
Klappt nicht. Gut, keine Sache, dann lassen wir es. Dann hat der Herr was anders. Können ein paar, die das dann wollen, zu mir nachher kommen, dann zeige ich es Ihnen ganz persönlich. So, Entschuldigung dann. Dann gehen wir in was anders rein. Ups, nicht neue Folie. ist immer mit der Technik, gell? Okay, haben wir das? Super. Alles gut. Alles gut? Gut. Ich möchte mit euch heute reingehen, weil ich wirklich empfunden habe, dass das Gemeinde, auch diese Region, auch die Schweiz, auch Deutschland, wir brauchen so massiv die Gnade. Ich wollte eigentlich mit euch in Kampf rein, aber ich habe gemerkt, es macht noch zu viel Druck. Wir sind an einem Ort, wo wir echt erstmal Gnaden durchweicht werden müssen, weil im Kampf werden wir nur stark, wenn wir in der Gnade durchweicht sind. Und deswegen möchte ich über, ich habe das übertitelt, die fünf Revolutionen des neuen Bundes, der neue Umgang mit dem Wort Gottes, das gekommen ist mit Jesus Christus. Aber ich werde nicht fünf schaffen heute, ich werde maximal wahrscheinlich zwei oder drei schaffen. Also ich nehme da einfach ein paar raus. Aber ich möchte euch hineinnehmen in dieses, mein Erleben auch mit dem Wort Gottes. Ich habe, jeder von euch, ich auch, ihr habt eine Geschichte mit dem Wort. Wie ihr Zugang findet, wie Gott mit euch dort umgeht. Aber Fakt ist, wir dürfen nicht nur auf uns schauen, wir müssen manchmal auch entdecken, in welcher Welt wir sind, wo definitiv die Autorität der Bibel uns verloren gegangen ist. Wir haben unter anderem eine massive Wortinflation, wo wir so viel Worte haben, dass wir nicht mehr viel auf Worte geben. Unser eigenes Wort zählt nicht mehr viel. Wie viel weniger dann das Wort von diesem Gott? Auch das Wort von anderen zählt oft nicht mehr. Und es ist ein Riesenverlust, weil wir sagen, das sind ja nur Worte. Es sind zu viele Worte, die wir manchmal haben. Und dass wir dadurch das Wort von Gott auch nur abstempeln als was? Als Worte. Es sind halt nur Worte. Worte, die eigentlich für uns oft nur Theorie sind, die uns eine Anweisung geben, die einen Appell uns geben. Und die Hauptaufgabe von einem geistlichen Dienst ist, dort Rettung reinzubringen. Jesus Christus kam, um uns dort rauszuretten aus dieser Verlorenheit, wo wir das Wort Gottes als Anweisung, als Appell zu einem richtigen Leben vor und mit Gott und für Gott erleben und wir es als eine Versorgung empfangen. Meine Co-Leiterin hat mit Jugendlichen gearbeitet, die so 5, 6 und ist das Johannesevangelium durchgegangen. Und sie war erst im 3., 4. Kapitel und sie haben mit der Bibel gearbeitet. Und ab dem 3. Kapitel kam es zu einer kompletten Überforderung und die Jugendlichen sagten nur, boah, das ist schon so viel, wir müssen stoppen und wir müssen das erstmal umsetzen. Wir haben noch nicht mal das erste Kapitel umgesetzt. Und du hast richtig gemerkt, dass sie einen falschen Umgang hatten mit dem Wort, weil sie empfunden haben, wir müssen alles sofort einsetzen, wir müssen es sofort tun und das total überfordernd für sie war. Und meine Kollegin, die Esther Baumann, hat gesagt, was ist denn da eigentlich los? Und sie hat gesagt, stopp mal. Ihr müsst es nicht einhalten, ihr müsst es nicht gleich tun. Lasst es an euch geschehen, da ist Versorgung drin. Das ist nicht eine Anforderung, sondern das Wort ist eine Tür zu einer Welt, die nicht als Anspruch zu uns kommt, sondern sagt, hier bin ich da, das ist für euch da, damit ihr mit dem Reichtum der unsichtbaren Welt, mit dem Königreich in diese eure Welt geschickt und gesandt werdet. Und wenn ihr ein bisschen vielleicht einen Hauskreis habt oder Jüngerschaft trainiertet, dann werdet ihr merken, einer unserer Hauptaufgaben hier in unserem Land ist, Leute in eine Revolution reinzubringen, dass sie mit dem Wort Gottes komplett anders umgehen und merken, wie können sie die Gnade, die in diesem Wort ist, wirklich rausholen, dass es dann in ihrem Leben greift. Amen. Und das ist ein Schatz, wo Gott uns reingehen möchte. Wir brauchen eine Bekehrung von Menschen zum Wort. Und ich jüngere Leute nur, die wirklich eigentlich auch da schon ein neues Denken gekriegt haben. Sonst macht es keinen Spaß, wenn du das Wort als Appell siehst, wo du sagst, ich lebe aus dem Wort. Ich habe ein Verständnis, dass ich mit 2, 3 Bibelstellen am Morgen nicht durchkomme. Und ihr sind viele junge Leute, ihr habt eine viel, also wirklich eure jungen Leute, was ich immer gehört habe, die sind total hungrig, aber ich war von klein auf Christ, ich war auch als Jugendliche wirklich voll radikal dem Herrn hinterher und so weiter. Aber was ich als große Not empfinde, das möchte ich euch nur mitgeben, in unserer heutigen Kultur, und die Jugend sehe ich, ist sehr stark offen, über Anbetung, über Musik, Salbung zu erleben, Gottes Gegenwart zu erleben und ganz hungrig, dass sie was spüren von Gott. Und es ist gut. Anbetung ist ein ganz wichtiges Element, wo durch diese Anbetung von diesem Gott, während wir ihn groß machen, wirklich Dinge weggehen. Aber nicht alles kann über Anbetung laufen oder Zeichen und Wunder, über Salbungsräume. Gott arbeitet durch uns. Wir wollen Zeichen und Wunder. Aber es baut nicht den Christus in euch ein. Das geht nur über das Wort. Euer innerer Mensch, unser innerer Mensch muss erstarken. Das geht nur über das Wort. Und deswegen kann man es nicht gegenseitig ausspielen. Wir brauchen tiefe Anbetungszeiten. Wir brauchen Leute, die Anbeter sind. Amen. Aber mehr als das brauchen wir Leute, die die Gnade im Wort packen und lernen, daraus zu leben. Das wird dich durch Krisen durchgehen lassen. Das wird dich stark machen im Kampf, weil es ist nicht immer nur Happy Clappy. Stimmt's? Das sind Versuchungen, das sind Widerstände. Und wenn wir denken, dann ist was verkehrt für uns, mit uns, weil wir merken, da ist Druck, da ist eben nicht alles nur der Himmel offen, sondern da ist was zu. Dann werden wir an uns verzweifeln, dann werden wir abhängig werden, immer nur an einen Ort zu gehen, wo uns durch andere Leute ein Freiraum gemacht wird, wo dann wir ein bisschen was wieder Luft atmen können vom Königreich. Aber du sollst trainiert werden. Ich möchte auch trainiert werden, immer wieder, dass aus mir diese Quelle ist, dass ich zu Hause den Himmel öffnen kann. Und es geht nur durch die Kraft des Wortes und die Kraft des Glaubens. Und deswegen möchte ich euch zwei Schätze mitteilen und euch wirklich nochmal sagen, dass es euch bewusst ist, wenn ihr Leute jüngert, wenn ihr mit Leuten unterwegs seid, das ist eine der Aufgaben, dass ihr ihnen das mitteilt, dass mit Jesus kam eine komplett neue Art, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen konnten. Das war vorher nicht möglich. Im Alten Testament bis zu Jesus kam das Wort von außen. Es kam und wer es einhielt und gesagt, aha, so denkt sich Gott, jetzt hilf mir, ich soll so leben. So dann, wer das tut, der wird leben. Ich frage euch jetzt mal. Wie viele von uns, wie viel war ich da drin früher, dass ich mit der Bibel so umgegangen bin und ich habe am Morgen das Wort Gottes aufgeschlagen, dann habe ich es mit ganz viel Hunger gelesen und dann habe ich gesagt, ja Gott, genauso, und jetzt bete ich, dass du mir hilfst, dass ich das wirklich in diesen Tag mit hineinnehme. Ich bitte dich, hilf mir, das zu tun. Mir hat mal schon so ein Gebet gesprochen mit der Bibel. Herr, ja, genau, jetzt verstehe ich, wie du das willst. Und jetzt hilf mir, dass ich das tun kann. Und ich möchte euch nochmal heute auch euch ein bisschen schockieren, konfrontieren und sagen, bitte, stoppt sowas. Wenn du so ein Gebet machst, dann muss etwas in dir aufstehen und sagen, stopp, das ist alter Bund. Wer es dann nicht tut, weil du musst es dann tun, du bist dann dafür antwortlich. Du siehst es wie ein Appell, wie eine Anweisung. Du liest es, aha, jetzt verstehe ich, ah ja, Gott, gib mir Licht, gib mir eine Offenbarung. So hast du dir das gedacht. Und dann sagst du, und jetzt gehe ich raus, jetzt versuche ich das umzusetzen. Falsch! Es hat nichts mit Jesus zu tun. Mit Jesus kam ein komplett neuer Umgang, wie wir mit diesem kostbaren Wort, das wir lieben, umgehen können. Es ist nicht ein Buch, wo wir empfangen und sagen, okay, was, Gott, ja, mit wirklich gutem Herzen, machen wir das aus gutem Herzen, jawohl. Das sind die ernsthaftesten Christen. Hier rangehen und sagen, Gott, ich will es wirklich richtig machen. Gott, ich will dein Wort tun. Und wir gehen wirklich knapp am Ziel vorbei, aber vollkommen am Ziel vorbei. Mit Jesus Christus kam was komplett Neues. Jesus bringt dieses Wort und er sagt, mit mir kommt ein komplett neuer Umgang, weil das Wort kommt nicht mehr von außen, sondern der Wille Gottes, ich schreibe ihn jetzt in dein Herz hinein und du empfängst dieses Wort, wenn wir dieses Wort lesen, kommt es nicht als ein Appell, sondern es soll hineingesetzt werden als ein Same, dass das Wort selbst, Christus selbst, dieses Wort, was da drin steht, erfüllen kann und einhalten kann. Und da möchte ich drauf eingehen, weil eine der größten Revolutionen, die mir, ja, ich würde sagen, mindestens 10, 15 Jahre in meinem Christsein erspart hätten an Kampf, weil ich falsch gedacht habe, da möchte ich euch in diesen Schatz mit reinnehmen, in diese Revolution. Ah, nee, das sage ich jetzt nicht. Das übergehe ich. Nicht wir, sondern Jesus hält die Gebote selbst ein durch das verstoffwechselte Wort, was er selbst ist. Ja, verstoffwechselt. Also das Wort muss verstoffwechselt werden oder ist ein Same und muss aufwachsen. Es muss einen Prozess durch uns durchgegangen sein, dass es dann selbst die Kraft hat, das in uns zu entfalten. Es ist ein riesiger Unterschied. Was bedeutet es also wirklich, wenn es heißt, wir sollen die Gebote Gottes halten? Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in diese wunderbare, das ist eine für mich der frohesten Botschaften, das ist für mich echt Evangelium, echt frohe Botschaft, dem Unterschied zwischen Einhalten und Festhalten. Und niemand hat es so gut wie Wolfhard Marques in seinem Buch Ausbrechen aus Krankheit, Gewohnheit und Gesetzlichkeit, das so zusammengefasst, diesen revolutionären Zusammenhang, den möchte ich kurz aufzeigen. Und er sagt, in unserer deutschen Sprache, so wie in allen westlichen Sprachen, hat dieses Wort, Gebote Gottes halten, längst die Bedeutung von tun gemäß dem Inhalt des Gebotes angenommen. Das bedeutet, aber das beinhaltet das Wort nicht. Also was er sagt ist, wir sagen, das Wort Gottes halten bedeutet es, ich muss es einhalten. Das hören wir. Ich habe das über Jahrzehnte, also über 30 Jahre meines Lebens habe ich das so gelesen. Das bedeutet aber im Griechischen dieses Wort nicht, sondern es enthält nur die Aufforderung, das jeweilige Gebot festzuhalten, es nicht preiszugeben, es nicht von seinen Augen, seinem Verstand, seiner Vorstellung und Zielsetzung abkommen zu lassen und so die eigene Billigung und Wertschätzung des empfangenen Wort auszudrücken und sagen, das ist ein Schatz, das Wort, ich empfange es, das ist eine Versorgung, wow, das kommt zu mir und es ist mir so kostbar, dass ich gegen alle Widerstände, gegen alle Stimmen in mir, gegen alle Erfahrungen, das halte ich fest. Dieses Wort hat Kraft in sich. Das heißt, wir haben nicht mehr auf uns die Last, das zu verstehen und einzuhalten, sondern unser ganzer Glaube ist, dass im Wort die Kraft ist. Ich sage nur, wenn ich das früher gewusst hätte, das hätte mir Jahre gespart. Und ich kann mich an Tausende von ich habe Tausende Predigen in meinem Leben gehört und konnte mich bis dahin an keine Predigt erinnern, die das herausgestellt hat für mich. Alle hatten immer wieder doch den Tenor oder ich habe so gehört, manchmal ist unser Hören falsch, alle hatten diesen Tenor, dass sie zu Taten aufgerufen haben, dass ich das tun soll, das Wort, dass ich es einhalten soll, denn jetzt weiß ich ja, was der Herr will. Muss man nicht das Wort tun? Und ich las in Johannes 14, Vers 23 und 24 einfach diesen Vers, diese logische Schlussfolgerung. Das heißt, wer mich liebt, sagt Johannes eben in 14, wer mich liebt, habt ihr das auch schon mal gelesen, der wird meine Gebote halten. Da habe ich gesagt, stimmt, hier steht's doch schwarz auf weiß. Wenn ich ihn liebe, dann werde ich diese Gebote einhalten. Was heißt es? Meine Schlussfolgerung war, während ich das gelesen und empfangen habe, wenn ich Jesus liebe, wenn ich das schon immer sag, dann bedeutet es, dass ich seine Gebote halte. Jesus sagt, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist jetzt das Wort. Das ist jetzt ein riesiger Unterschied im Umgang mit Wort Gottes. Wenn du das so hörst, wer mich liebt, der wird mein Wort einhalten, es tun, dann muss ich es sagen, okay, ich liebe Jesus, jetzt hilf mir dabei, ich will es ja tun, ich liebe dich doch, ich möchte es tun. Es hat aber nichts zu tun mit dem, was Jesus gebracht hat. Mit Jesus kommt ein Bruch, das Gott ausdrückt. Er hat keinen Glauben mehr an uns als Personen, dass wir sein Wort einhalten können. Denkt doch nicht, dass wir besser sind wie die Israeliten. Dass Gott jetzt sagt, mit Jesus hat er jetzt plötzlich Hoffnung auf uns, er weiß auch nicht woher, aber wir sind irgendwie anders. Plötzlich können wir es einhalten. Plötzlich können wir es tun. Nein, Jesus sagt hier, das ist das, was im Griechischen ist, wer mich liebt, der geht in einen Prozess ein, wo er verstanden hat, ich kann es nicht tun. Matthäus 5, Anfang der Bergpredigt. Glücklich bist du, sagt Jesus, glücklich bist du, oder glücklich sind die geistlich Armen, denn sie werden das Reich Gottes ererben und ihnen gehört das ganze Himmelreich. Und das bedeutet nichts anderes. Glücklich, wenn du irgendwas mit dem Königreich zu tun haben musst, heißt es, glücklich bist du, wenn du geistlich arm bist. Was heißt es, wenn du ein geistlicher Bettler bist, wenn du endlich glücklich bist du, wenn du erkennst, du hast Gott und musst ihm nichts mehr bieten. Oh. Glücklich, sagt Jesus, glücklich bist du, wenn du endlich erkennst, ich habe Gott nichts zu bieten, weil dann gehört dir das ganze Himmelreich geschenkt, dann kannst du leben aus dem Geschenk. Dann bist du ein geistlicher Bettler. Was ist denn ein Bettler? Ein Bettler hat es zu seinem Beruf gemacht, auf die Kosten von anderen zu leben. Und genießt es. Okay? Und dabei. Und wir sollen, Gott sagt, glücklich bist du, wenn du nichts mehr beitragen willst, sondern lernst, aus meiner Tüte heraus zu leben. Wenn du ein geistlicher Bettler bist und nicht versuchst, mein Wort zu tun, sondern sagst selbst das Wort, ich habe keine Hoffnung mehr auf mich selbst. Ich bin ihm gestorben. Ich habe nicht mehr die Hoffnung in mich, dass ich irgendwie das hervorbringen kann und einhalten kann. Aber ich habe Glauben ans Wort. Erinnert euch an das Beispiel mit dem Universum und Gott sprach und es ward Licht und das Universum nicht voller Angst war, wie soll ich das jetzt machen, wie soll ich es machen, sondern war ganz entspannt und sagt, das ist ja im Wort, das lasse ich jetzt geschehen, hier, und dann kam Licht hervor. Weil, wo war die Power? Nicht in dem, ich muss es jetzt hier irgendwie, wie kriege ich das hervor? Licht, 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 puh. Geduld, Geduld, plopp, Geduld. Frucht der Geduld, nein. Meine Geduldsbaum ist so leer kahl gefressen in kürzester Zeit. Wenn es nicht aus himmlischen Orten irgendetwas kommt, dann schaut es schlecht für meine Mitmenschen aus. Christsein ist nicht eine moralische Anstrengung. Es ist ein Wunder. Christsein ist was Übernatürliches. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade. Es bedeutet, du bist ein geistlicher Bettler und hörst endlich auf, auch als Deutscher, auch als Schweizer, dass wir immer Angst haben. Oh, was macht das für ein Appell? Was muss ich jetzt schon wieder tun? Oh, ich muss doch richtig machen. Und wir sind, das macht einen fertig. Du kommst ja in Burnout. Und das sind die ernsthaftesten Christen. Ich liebe in gewisser Art und Weise Pharisäer, weil ich war selber einer, weil ich wollte ja so sehr. Und du verpasst Gott und seine Gnade, weil er sagt, glücklich, wenn du endlich zum Ende kommst mit dir. Glücklich, wenn du zum Ende kommst und sagst, oh, ich habe nichts zu bieten, ich bin ein geistlicher Bettler, aber jetzt werde ich mal einfach auf die Kosten von meinem Gott leben. Ich baue mir nicht, ich grabe mir nicht meine Zisternen. Ich lebe von dieser Quelle und ich glaube an diese Quelle. Ich glaube an die Kraft des Wortes Gottes. Und ich liebe da immer diese Geschichte, die ich dabei immer erzähle von einer Freundin, einer Prophetin, die schon ein bisschen älter ist und einen Enkel hat. Und als christliche Familie kamen sie zusammen und dann haben sie dieses Lied am Morgen immer gesungen. Die Güte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Kennt ihr das so? Sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Und der Kleine, also obwohl er im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, der hat es sich so ein paar Tage angehört, hat es aber nicht verstanden, was das Wort so Güte bedeutet. Das ist ja auch nicht so in unserem Alltagssprachgebrauch. so ständig drinnen. Und dann am zweiten, dritten Tag, plötzlich, die fangen wieder an, dieses Lied zu singen. Also stimmt er mit ein und schmettert dann ganz laut, die Tüte des Herrn hat kein Ende, kein Ende. Und ich habe so gelacht, wo ich das gehört habe. Und dann habe ich gesagt, stimmt, das ist eigentlich die richtige Übersetzung. Die Güte des Herrn, das ist falsch. Das heißt, eigentlich heißt es, die Tüte des Herrn hat kein Ende. Das ist das, was es ist. Die Tüte, die Güte, der Reichtum hat kein Ende. Und ich muss lernen, durch Glauben als Bettler davon zu leben und nicht versuchen, das hervorzubringen und das hervorzubringen aus eigener Kraft. Mit Jesus kam eine Revolution, wo ein Schnitt kam, dass Gott nicht mehr die Last auf uns Menschen gelegt hat, sondern gesagt hat, was kein Mensch tun kann, ihr könnt es sowieso nicht tun, also ich muss alles tun. Das heißt, er hat alles getan in Jesus Christus. Und jetzt, jeder, der das hört und das zugibt, Jesus, du hast es für mich getan, der kann das durch Glauben erleben. Das ist Evangelium. Amen. Das heißt, das Wort ist nicht ein Anweisungsbuch oder wo wir sagen, ja, gib mir Licht und ich möchte es so sehr leben, sondern es ist wie ein, wie heißt bei euch immer, wo man Saat einkaufen kann? Wie heißt es, wo man hin zu Kornkammern und wo die verschiedenen Saatkörner sind, wo, hä? Genau, Landi, genau. Also es ist wie ein Landi, okay? Sind nicht nur Pflanzen alles dort, sondern du gehst hin und da gibt's tausende von Samen. Es ist ein anderes Bild wie für Räume. Samen, die etwas, also in einem Samen ist alles drinnen. Der Erdboden bringt nichts hervor. Der bringt keine Tomate hervor. Da kannst du eine Million Jahre Evolution abwarten. Da kommt nichts hervor. Aber im Samen, eine Tomatensame kommt eine Tomatenpflanze hervor. In einem Erdbeersamen kommt eine Erdbeerpflanze hervor. In einem Apfelkern kommt ein Apfel hervor. Wo ist denn die Kraft zum, ein Apfelbaum hervor. Sofort Multiplikation. Das heißt, in dem, das Wort musst du, du musst dich zu dem Wort bekehren, du musst dich zu dem Wort bekehren, als zu dem Landi, sage ich jetzt, wo du alles holst, damit Multiplikation hervorkommt und du tust hier dein Vertrauen reinsetzen in den Samen. Und du bist eigentlich nur der Erdboden. Aber du hast nicht Glauben an den Erdboden. Du hast Glauben an den Samen. Natürlich, es muss ein bisschen Wasser und also eben der Heilige Geist und du musst ein offenes Herz haben, dann können Steine drin sein, die müssen erstmal weg. Aber der Erdboden bringt es auf jeden Fall hervor. Der Same ist wichtig. Und das brauchen wir. Wir brauchen eine Bekehrung hin, dass wir dieses Wort nicht als ein Anweisungsbuch leben, sondern dass wir merken, wir müssen es nicht tun. Also die meisten Leiter haben Angst, dass sie sagen, wenn wir sagen, ihr sollt es nicht mehr tun, dass dann die Leute gar nichts mehr machen, weil die sind ja sowieso schon so träge. Also ihr nicht, also die Pastoren, die waren ja nur voller, also nur noch die beste Gemeinde und die tollsten Leute und überhaupt. Das ist schön zu hören. Wirklich, dass ihr ein hungriges Volk seid. Und wirklich, dass ihr euch einander liebt. Es ist wunderschön zu sehen. Aber ich möchte euch heute sagen, lasst uns ausbrechen aus unseren kulturellen Gefängnissen, gerade in Deutschland und auch in der Schweiz. Wir sind so massiv gefangen unter diesem Bereich. Wir möchten was tun. Und Jesus Christus kam, uns genau davon zu erlösen. Du musst es hören, du musst es verstehen, dass mit Jesus was Neues kam. Du darfst nicht mehr wie die Israeliten mit dem alten Bund mit diesem Wort umgehen. Sondern es ist eine Tür. Es kommt aus dieser Welt und du musst lernen, jedes Wort ist ein Same. Jedes Wort ist eine Tür, wo du reingreifst und dann dir die Sachen rausholst. Wo du sagst, hier, ich brauche neues Feuer und dann hole ich mir hier Feuer raus und zünde es an. Was habe ich noch dahinter und so weiter. Ja, ein bisschen Schocki. Ja. Sogar ein Goldtaler drinnen. Ja, und wo wir diese Sachen uns rausholen und dadurch lernen, geistliche Güter aus einer anderen Welt, dieser Welt, Winterthur zuzufügen, meiner Seele zu deiner Seele zuzufügen, weil meine Seele braucht diese Welt. Das ist das, was wir brauchen. Und nochmal, was Gott sagt, das Jüngerschaftstraining ist, dass wir Leute wegbringen müssen vom Einhalten, weil das wird sie immerhin bringen, auf sich die Verantwortung zu bringen und zu sagen, nee, 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 nee. Das ganze Training, ganze Christsein hat was zu tun. Gott hat was gemacht. Das wird in dem Wort dir verkündigt. Du kriegst es mit und du packst es mit deinem Geist und hältst es fest. Dann kommen alle möglichen Situationen. Die sagen, das lügt. Nein, das ist nicht da. Und du sagst, nein, es ist da. Und du hältst es fest. Weil es dein Schatz ist. Du sagst, darüber lebe ich. Mein Glaube ist der Sieg, der dann die Welt überwindet. Aber das Ziel ist festhalten. Das ist das, was es bedeutet. Wenn du ihn liebst, bedeutet es festhalten, festhalten. Lass uns mal sagen, festhalten. Das müssen wir müssen zugreifen. Deswegen auch da trainiert euch, das ist auch geistliches Training. Wenn ihr in der Predigt sitzt, das ist so oft, dann sitzen Leute in einer Predigt und dann hören sie und sagen, ja, das ist jetzt gut, jetzt habe ich das verstanden und jetzt hinterher, was muss ich jetzt tun oder jetzt gehen wir vor und jetzt bete für mich, dass das passiert. Stopp! Stopp das und sag, das ist ein falscher Umgang. Nee, wenn ein Wort im Geist und im Leben gepredigt wird, wenn es ausgesprochen wird, dann musst du wie das Pferdchen dann im Rennstall so wirklich schon an dem Sprintbox, ja, sozusagen sein und sagen, wo kommt es, wo kommt es? Bam, du greifst zu. Weil Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes, während es gepredigt wird, kommt geistliche Kraft, das macht auch prophetischer Dienst, es ist nicht eine Information, wo wir dann nachher im Gebet es tun, sondern wenn es, also ich, wenn ich predige, ich spreche es in den Geist, ich spreche es in, über die, Kaffee mach geistlichen Raum, das Wort kämpft. Das Wort tut die Sachen, du musst es nur richtig damit umgehen lernen, dass du es richtig empfangen kannst. Dass du sagst, wo kann ich das ergreifen und ich sag, dem gebe ich Raum. Dem, das will ich, das nehme ich jetzt und baue es in mein Leben ein. Und das ist eine riesige Not, weil wir das Wort Gottes nicht mehr richtig beurteilen, weil wir es einfach nur als eine Anweisung nehmen, verpassen wir es, dass Gottes Wort geschieht während der Predigt an uns. Du kannst vielleicht so lernen und sagen, so du tust deinen Brustkorb so ein bisschen hin und sagen, ja, es geschehe mir. Hier, Wort Gottes, eure Pastoren predigen und du sagst, yes, rein da rein, nicht hier, hier rein. Weil es muss in unseren Geist. Unser Geist muss das empfangen, weil Jesus sagt, meine Worte sind Geist. Die tun was in dir, wenn du das richtig verstehst. Aber wenn du natürlich sagst, nee, das ist jetzt erstmal so, aber hinterher passiert das Eigentliche, verpasst du das, dass es in dir das bewegt. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist, sie sind Leben und können, was immer sie sagen, schaffen. Und du fängst an, dich da reinzutreten, zu bewegen, aufzunehmen in dir. Das Wort Gottes ist nämlich lebendig. Nicht im Gebet, sondern während es verkündigt wird. Das heißt, wenn du MP3s auch hörst, wenn du Predigten hörst, komm unter eine Ehrfurcht. Ehrfürchtig öffne dein Herz und sag, es kann alles passieren, alles ist möglich, es wäre alles möglich. Du musst eine enorme, hohe Erwartungshaltung haben, dass Gottes Wort Dinge tun kann, die du nicht mal im Verstand ihm vorschlagen könntest, was du brauchst. Alles braucht ein geöffnet, sanftmütiges Herz, dass du verstehst, dass dieses Wort alles für dich ist, dass du buchstäblich sagst, ich lebe aus dem Wort. Ich lebe aber auch nur aus dem Wort. Das Wort, ich brauche es auch. Das ist jetzt nicht poetisch, dass ich das Wort brauche. Ich brauche es. Ich kann ohne das die Welt nicht überwinden. Weil das Wort diese Kraft ist. Und deswegen sagt zum Beispiel, da gehe ich nur kurz drauf ein, das ist eine meiner Lieblingsstellen, über Jüngerschaft. Wenn Jesus über Jüngerschaft redet, dann ist es eine ganz interessante Stelle in Johannes 8, und zwar 30 bis 32. Und da heißt es, da gehe ich einfach mal kurz mit euch ein, als er dies redete, glaubten viele an ihn. Und Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch, ein bisschen lauter, frei machen. Okay, jetzt stelle ich euch mal die Frage, stellt mal euch vor Winterthur oder hier als Gemeinde oder auch vor, wenn Gäste da sind in eurer Gemeinde oder in, dass ihr das von Winterthur hört. Jesus kommt oder ein Gastsprecher kommt und er redet Dinge, spricht und predigt und so weiter. Und dann ist das Fazit, viele glaubten an Jesus. Wie würdet ihr das definieren? Und viele glaubten an Jesus. Wir würden sagen, wow, Erweckung. Viele glaubten an Jesus. Das heißt nicht, sie glaubten an seine Taten, sie glaubten an ihn. Wollen wir das sehen? Ja. Hochinteressant, weil wir sagen, ja, Glaube ist wichtig. Aber jetzt ist ganz interessant, was passiert. Jesus spricht und was es schafft, ist Glauben in den Herzen. Es passiert eine geistliche Revolution. Glauben kommt hervor, dass Leute merken, er ist es, er ist der Retter. Und sie glauben an ihn, das ist total toll. Aber dann sagt Jesus, ganz interessant, 31, er sprach zu denen, die ihm geglaubt haben. Kommt jetzt mal her, hallo, schön, dass ihr glaubt. Das ist super, aber jetzt habe ich euch was Wichtiges zu sagen, jetzt kommt mal her. Ist gut, ich merke, ihr glaubt. Jetzt sage ich euch Folgendes, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, das sagt er immer, wenn was ganz wichtig ist. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr jetzt in meinem Wort bleibt, was ich gerade geredet habe, was ich gesprochen habe, ihr müsst da drin bleiben, es festhalten, erst dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Warum sagt es Jesus? Genau aus dem Punkt, weil er verstanden hat, dass mit ihm eine komplett neue Revolution kommt im Umgang mit dem Wort Gottes. Erstens, er sagt damit, also wie definiert Jesus Jünger? Nicht in der Bibel gibt es einen Unterschied zwischen einem Glaubenden und einem Jünger. Du kannst anscheinend einfach mal glauben. Es gibt viele, die vielleicht glauben, aber das macht dich noch nicht zu einem Jünger. Nach der Bibeldefinition. Nach dem, was Jesus sagt. Jesus sagt zu denen, die zu ihm glauben, das ist schön. Aber erst wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. So, was ist meine Frage an euch ist, wie definiert Jesus Jünger sein? Jünger bedeutet, ihm nachzufolgen. Also wenn wir ihm nachfolgen werden, in seinen Fußstapfen, was ist die Voraussetzung, dass du ein Jünger bist? Dass du im Wort bleibst. So wie ich das gelesen habe, über 20 Jahre, ist, dass ich gesagt habe, er meint, wenn ich ein Jünger bin, bedeutet, ich soll jeden Tag Bibel lesen. So habe ich das gelesen. Also dann bleibe ich im Wort. Jeden Tag lese ich die Bibel. Hat jemand das auch mal so ungefähr gelesen? Also das steht ja einfach nur so hier und automatisch entsteht ein Bild. Aha, ich bin ein Jünger, das bedeutet, ich brauche eine Hingabe ins Wort. Ich lese jeden Tag die Bibel. Aber das ist nicht hier gemeint. Jesus sagt, dass hier ist das Wort Rema, nicht Logos, dass wir allgemein im Wort bleiben sollen. Das gab es übrigens noch gar nicht, besonders nicht das Neue Testament. Hätten sie gar nicht machen können. Okay, hatten noch nicht dieses Sache. Sondern er sagt, wenn ihr diesem Wort, was ich zu euch geredet habe, wo es in eure Situation reingegangen, dieses Rema, wo es direkt euch trifft, wo ihr merkt, das ist das Wort des Herrn, das sollt ihr festhalten. Und wenn ihr dieses Festhalten definiert euch als Jünger, und zwar folgendermaßen. Er versteht, dass ein geistlicher Prozess dadurch in Gang geführt wird oder in Gang kommt, weil er sagt hier, wenn ein Mensch mir nachfolgt und das festhält, was ich ihm sage, und es verteidigt gegen alle Widerstände, gegen alle Stimmen, gegen alle Erfahrungen, dann passiert etwas. Er nimmt es erstmal. Und dann kommt es erstmal festhalten, Geduld, 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 festhalten, festhalten, nochmal festhalten, ja? Und dann kommt etwas, wir werden die Wahrheit erkennen und dann wird die Wahrheit uns frei machen. In Seelsorge, in Jüngerschaft wollen wir was? Wir wollen, dass Menschen frei werden. Stimmt's? Dass sie in Freiheit kommen. Wenn du jetzt hier reingehst, nach Jesu Definition, kann ein Mensch wirklich frei werden ohne eine Hingabe an das Wort? Nein. Die Freiheit hat was zu tun, dass du in eine Bekehrung reinkommst, in Jüngerschaft des Wort, wo du lernst, nicht mehr eine Hoffnung auf dich zu haben, sondern wir leben von jedem Wort, was aus dem Mund des lebendigen Gottes kommt. Und das verteidigen wir mit allem, was in uns ist, weil es unser Schatz ist. Wir haben keine Hoffnung auf uns, sondern sagen, das ist das, was mich retten kann. Dieser Jesus, dieses Wort. Und dann halten wir es fest. Dann bam, dann kommt es zu diesem dieses Leben fängt an, in uns Gestalt zu gewinnen. Das Wort selber schafft sich Raum. Und dann Christus in uns selbst, was das Wort ist, bricht diese Freiheit durch uns hindurch. So dass es nicht du durcharbeitest, nicht euch, ich erkämpfe es mir jetzt im Glauben, sondern dein Glaube ist nur darin, festzuhalten. Weil du den Inhalt, nämlich das Wort, so hoch schätzt, dass da drin alles ist. Dort ist alle Power. Bam, und du hältst es fest, und du hältst es fest, und du hältst es fest. Oh, was für ein riesiger Unterschied zwischen Einhalten. Ich muss es sofort tun. Ich sag oft zu den Leuten, die dann anrufen und sagen, sie hören die MP3s, ja, ich versuche das jetzt umzusetzen, sage ich, stopp. Ich möchte nicht, dass du sofort umsetzt. Bleib im Hören. Bleib im Hören, weil du die Hoffnung hast. Wenn du irgendwie gemerkt hast, da ist eine Power drin, dann halt es fest und sag, ja, das ist es. Aber ich bleib im Hören, ich bleib im Hören, ich halte es fest. Ich bleib da drinnen in diesem Wort, weil du dann ganz entspannt bist und sagst, das wird etwas in mir freisetzen. Das wird es selber in mir machen. Christus selbst setzt dich frei, was das Wort ist. Das Wort ist Christus und dieses Wort, was immer im Glauben in deinem Herzen landet, hat in sich die Power, alle Freiheit zu schaffen. Das musst du wissen. Und dann kommt die Last vom Festhalten weg. Und ich habe so empfunden, so der Feind geht halt einfach einfach umher und dann kommt er und er nimmt uns das einfach weg. Sogar dem Pastor kann er dann das Notizbuch und die Bibel stehlen. Ja? Der andere hat's gleich da so brav hingelegt. Und wir sagen gerade in der Gemeinde, ja, nee, da ist ja der Teufel draußen. Aber ihr versteht nicht, dass das eine Gemeinde, ein Kampfplatz ist. Jede Wortverkündung ist geistlicher Kampf. Es geht um einen Kampf um die Herzen, ob das Herz offen sein kann, dass ein Wort landen kann, dass die Kraft hat, einen Mensch zu überwinden, zu freizusetzen. Ja, und das bedeutet, wenn wir drinnen sind, das Wort verkündigt wird, wenn du das Wort festhältst, musst du lernen, wenn dann der Feind kommt und sagt, wow, das ist doch nichts, dass du es festhältst. Du musst festhalten lernen, nix da. Sofort, wenn jemand kommt und sagt, nix da. Das ist mein Wort. Ja, oder was ich immer so gern mache, was ich vorher erzählt habe mit diesen Pferden im Rennstall, so das Wort Gottes kommt, okay, es wird gesprochen. Und ihr müsst verstehen, in dem Wort, die Geist sind, kommt eine Salbung. Es passiert etwas in dem Wort. Es macht etwas, es setzt frei, Befreiung. Plötzlich merkst du, ah ja, glauben wir. Ah ja, oh, Freiheit. Habt ihr das schon mal in der Betung gemerkt? Habt ihr das in der Predigt gemerkt? Oh, da passiert was. Ja, und dann kommt dieses Wort und es streicht drüber hinweg. Genau, das sind schon meine trainierten Leute. Ja, haben Sie schon ein paar Mal gemerkt. So, aber genau so ist es. Wir sind ja natürlich auch höflich, ja. So und sagen, vielleicht will der Nachbar zugreifen. Ja, vielleicht ist ja für den was drin. Wir wissen nicht mal, dass wir während die Predigt geschieht, dass wir zugreifen sollen, ja. Und dann kommt es und es geht hier drüber hinweg und keiner greift zu. Ja, sag ich schon das dritte Mal, ja. Also jetzt hier, ja. Also der Simon in der ersten Reihe ist sehr schwierig, ja, weil dann kriegt er hinten nichts mehr ab, ja, weil er zugreift. Nee, aber versteht ihr so ein bisschen, so es kommt dieses Wort und dann können, ja, nicht gleich wieder loslassen. Es ist eben diese Schweizer verdammte Höflichkeit. Diese Genügsamkeit. Man möchte ja nicht einschüchtern, ich meine, es ist ja eigentlich der Gastsprecher, man möchte ja nicht zu gierig sein. Hey, sei gierig! Zieh den Prediger zu dir rein! Ja? Zieh das Wort aus ihm raus! Zieh die Offenbarung, das Leben aus ihm raus! Ja, nicht bis nichts mehr übrig ist, aber... aber ich möchte euch nur sagen, das Wort ist Geist und es geht drüber, es geht durch dich hindurch, aber es wird wirkungslos sein, sagt die Bibel, wenn es sich nicht mit Glauben verbindet. Und es ist nicht Bösartigkeit, die wir machen, sondern wir haben oft so eine Unwissenheit, dass während das Wort verkündigt wird und manchmal kommen Leute, da sind wir sehr offen und manches kommen, die sind ein bisschen strange, wie diese Monika Flach, ja, und dann ist sie laut und da muss man nachsprechen und dann weiß ich auch nicht, die muss ich erstmal ein bisschen und so, ja, erstmal ein bisschen abwarten und so. Es wurscht, welche Persönlichkeit es ist. Finde, egal was das Äußere ist, finde, wo der Christus ist. Egal in welcher Gemeinde du bist, egal in welcher Denomination, in der Anbetung. Ich bin in Indien, wenn du da Anbetung hörst, ist Bollywood-mäßig und so. Mit der Zeit hat man sich ja jetzt dran gewöhnt und so weiter. Aber die ersten Jahre waren für mich einfach, ich wusste, dass ich egal in welchem Umfeld von Anbetungsmusik, meine Aufgabe ist, Christus zu berühren. Und das Äußere, wie jetzt die Musik ist und so, ja, das ist nicht, das ist jetzt nicht am Anfang gewesen, dass ich mich jetzt das so fließend öffnen könnte. wie bei Brian Dirksen oder irgendetwas, wo man schon zerschmilzt, wenn er dann anfängt zu singen oder irgendwas, wo das deinem Herzen entspricht, deiner Kultur entspricht, sondern du bist ein Botschafter Christi. Du musst verstehen, dass du durchbrechen kannst in die Dinge des Geistes und dass du was mitarbeiten kannst, nicht nur empfängst, sondern Fürbitte tun kannst für den Prediger und sagst, hey, ich zieh das aus dem raus. Lass uns was heute bekommen. Lass das Wort kommen mit Kraft. Lass es durchbrechen, dieses prophetische Wort. Lass es etwas durch, im Englischen heißt es to pierce through, durch, wie kann man das übersetzen? Durchdringen das Wort. Und dazu bedeutet es, dass du sagst, welches Wort nicht, das sind nur Worte und hinterher soll mal jemand mir die Hände auflegen, möglichst zitternd und schüttelnd, dass es irgendwie in mich reingeschüttelt wird. Nein! In der Wortverkündigung. Und hinterher auch, wir öffnen uns und wir weichen ein, aber das Hauptsächliche müsst ihr verstehen, kann, während du das Wort liest, während das Wort geschieht, weil es lebendig ist. Und dazu brauchst du eine Ehrfurcht vor dem Wort, dass du es richtig empfängst und eine richtige Beurteilung hast. Das ist lebendig, das ist wirksam. Ich liebe wirksame Dinge, Leute. Wenn es einfach funktioniert. Und ich möchte euch sagen, ich möchte es heute euch nochmal reinbringen. Da ist eine Gnade in diesem Wort. Da ist Power, das Leben in diesem Wort. Alles, was du brauchst, ist in diesem Wort. Und ich kann über diese eine Revolution nicht komplett tief reingehen. Deswegen nehme ich das jetzt so ein Stück weiter zu. Weil wenn du Gnade willst, wenn du Gnade für irgendetwas brauchst, Gnade für Heilung, Gnade für Versorgung, Gnade für eine Nation, für eine Stadt, dann findest du diese Gnade nicht, indem du das Lied singst, Herr, deine Gnade, sie fällt auf mein Leben. Oh, irgendwie, ich weiß auch nicht, was da runterfällt. Vielleicht irgendwelche Tropfen, irgendwelche Herrlichkeitssachen. Ja, ich weiß auch nicht, wo Gnade kommt. Oh, ich brauche Gnade, Schublade auf, Schublade zu. Wo finde ich jetzt Gnade? Herr, ich bitte dich um Gnade. Die Bibel sagt in Kolosserbrief eine ganz, ganz spannende Sache. Und er sagt in 1b, dass das Wort Gottes sagt, das fand ich so fantastisch, dass wir erkannt haben, die Gnade, die im Wort ist. Dass eine Gnade im Wort, was immer du brauchst, an Reichtum, an Gnade, das ist im Wort zum Überwinden, für Freiheit. Und das heißt, wenn du Gnade brauchst, wo musst du das suchen? Nicht einfach, dass du dich unter einen luftleeren Raum oder unter den Himmel sagst und sagst, Herr, fall auf mein Leben. Sondern dann geh in das Wort und sag, Herr, welche Tür, welcher Same, welche Versorgung, welche Gnade ist da drinnen, die Kraft hat, ich muss sie nur dann festhalten, dieses Wort, dass es dann wächst, bis es die Kraft entfaltet, meine Welt zu überwinden. Das ist das Ziel, das ist Christsein. Menschen zu trainieren, zu Kämpfern zu machen, indem sie festhalten. Das Verteidigen, bis die Bibel sagt, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden den Versuchungen. Weil sobald es ein bisschen druckig wird, heul. Ja? Ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt. Ich weiß noch, wie eine Kollegin mal dann gesagt hat in Hannover, eine tolle Frau. Ja, irgendwie, ich würde es mir halt so wünschen, so dass ich da irgendwie so eine Hängematte bin und dann kommt ein Engel und bringt mir einen Cocktail vorbei. Sag ich mal, hallo, bist du in einem Hollywoodland oder irgendwas? Die Bibel verspricht uns was ganz anderes. Da ist Druck, da ist Versuchung, da ist Anstrengung, das ist nicht alles nur golden hier. Wir werden in eine Welt reingeschickt, da ist Widerstand. Und du brauchst in dieser gnadenlosen Welt eine Quelle, einen Zugriff aus einer anderen Welt, wo du etwas einhältst, festhältst, was aber dann in sich die Autorität und Gnade hat, diese Gnadenlosigkeit in dieser Welt zu überwinden. Kann ich ein Halleluja hören? Ihr müsst euch so richtig, also ich kann mich so glücklich predigen und vor allem da wie reinbeißen. Ja, also das schmeckt dann so gut. Das ist einfach total abgefahren. Ja, und weil wir eben oft auch als Leiter Angst haben, dass das dann ausgenützt wird, wenn wir sagen, nee, haltet es nicht erst ein, haltet es nur fest, dann, weil wir dann denken, dann machen die Leute gar nichts mehr. Deswegen predigen wir nicht diese radikale Gnade. Aber ich sag euch, ich habe wenn Leute sagen, ja, sie hören nur noch und sie machen gar nichts, dann haben sie für mich nicht in richtiger Art und Weise festgehalten. Wenn du mir einen Menschen zeigst, der das Wort verteidigt mit allen Messern, weil es liebt und sagt, da drin ist die Gnade, habe ich noch keinen Menschen gesehen, der nicht eine Kraft erlebt hat, die Wunder in ihrem Leben bewirkt hat. Das Wort hat die Gnade, unser Leben komplett zu revolutionieren. Amen. Und deswegen sagt Jakobus 1, Vers 21, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut aus, nicht mit Ja, Aber, nicht mit Widerspruch, nicht ich verstehe das nicht, ich habe doch schon dreimal proklamiert und es geht noch immer nicht. Sanftmut bedeutet, du sagst ohne Widerspruch, ich verstehe, ich lebe daraus und ich demütige mich und ich lasse das einfach wie reingehen in mein Herz. Weil du verstehst, das liebe ich, diesen Vers, das ist die Grundlage für alle Jüngerschaft, weil dieses eingepflanzte Wort, nicht was rumfliegt, sondern wo das mit Glauben verbunden wird und in deinen Geist kommt, das hat die Kraft, eure Seelen zu erretten. Wer braucht ein bisschen Seelenerrettung? Wo deine Gefühle, deine Gedanken in eine neue Art und Weise kommen. Dazu musst du Gnade finden in dem Wort, wo diese Gnade dann in dir plötzlich neues Denken hervorbringt, weil Christus in dir aufsteht. Im neuen Bund mit Jesus kommt es zu dieser Revolution. Gott möchte nicht, dass du als Mensch, dass wir als Menschen, auch nicht der erlöste Mensch, das Wort liest und sofort versucht zu gehorchen. Der Mensch soll sich diesem Wort aussetzen und festhalten, begießen, drinnen lassen, über seinen in seinen Augen lassen, darüber zu reden, in seinen Verstand reinsetzen, überall in den Ohren festhalten, ja? Das ist deine einzige Aufgabe, dass es so real um dich wird, realer wie irgendetwas anders. Und dann arbeitet es in dir und gewinnt eine Kraft, dass es dein Leben verändert. Das Wort wird stark in uns und wird anfangen, selbst den Inhalt zu halten. Und dazu möchte ich einfach nochmal sagen, da gibt es ein sanftes Joch von Jesus. Und ich möchte euch so sehr ermutigen, ich möchte euch davon vorschwärmen. Ich möchte euch von diesem sanften Joch von Jesus für euch vorschwärmen. Und zwar sagt Jesus in Johannes 11, Vers 28, kommt her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladen. Und wer ist nicht von uns oft mühselig und beladen, weil wir wieder selbst die Herrschaft uns unserer Schuld hatten, weil wir wieder gedacht haben, wir müssen selbst hervorbringen. Was bringt es hervor? Erschöpfungszustände, Ermüdungszustände, ich kann nicht mehr, Entmutigung, Mühseligkeit, beladen mit wirklichen Dingen. Und er sagt, ich werde euch Ruhe geben. Aber dann passt auf, nehmt auf mein Joch, lernt bitte von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für euren Geist, nein, für eure Seelen. Gott liebt unsere Seele, Gott liebt unsere Gefühlswelt, Gott liebt unsere Gedankenwelt und unsere Willenswelt, aber da soll das Evangelium rein, dass wir Ruhe finden. Wer braucht da noch ein bisschen mehr? Dass wir zur Ruhe kommen in diesem Gott. Und er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. So ich sag immer, inzwischen sind wir ja sofort, wenn wir im Geist ein Joch sehen, wir zerstören inzwischen jedes Joch. Was, da ist ein Joch in Jesu Namen, ich zerbreche dieses Joch. Aber du musst aufpassen, dass du nicht das Joch von Jesus zerstörst. Okay? Weil wir Joch als was Negatives, immer Joch ist was Negatives. Aber das stimmt nicht. Ein Joch ist ein Holzgerät oder aus Metall, genau der Anatomie angepasst von einem Tier oder von einem Menschen. In Asien oder in Afrika sieht man das noch sehr oft. Und was es macht, ist, wenn du ein Joch auf dir hast, dass du das Vielfache an Gewicht schleppen kannst. Ich merke das. Also wenn dieses Joch Jesu auf mir ist, ein Ochse zum Beispiel, wenn der ein Joch hat, kann das 28-fache seines Körpergewichts schleppen. Wenn du nicht das Joch hast, kann er maximal das Gleiche schleppen. Das bedeutet, wenn wir das Joch Jesu auf uns nehmen, werden wir zu belastbaren Leuten im Alltag, wo wir mit ohne Erschöpfung Dinge durchziehen können, die ohne das Joch uns sofort in einen Breakdown reinführen würden. Das ist, was ich zutiefst erlebe. Was bedeutet es? Was ist denn das Joch Jesu? Hast du das dir schon mal gefragt? Hast du schon Predigen gehört? Gibt es manchmal auch unterschiedliche Auslegungen. Gott sagt, ich möchte, dass ihr erstmal euch mit mir zusammen jocht, aber ich lege auch mein Joch auf euch. Und dieses Joch, das sage ich euch, das ist für mich, dass wir im Wort bleiben. Das ist eine Disziplin, das ist ein Joch. Das bedeutet, du musst unter dieses Joch gehen, im Wort zu bleiben, aber dieses Wort wird ein sanftes Joch sein, was dich plötzlich befähigt, dass Leute sagen, ich verstehe das nicht, ich hätte schon die Nerven verloren, ich wäre so kratzbürstig, aber du bist noch die Ruhe selbst, wie kann das sein? Ja, nicht weil du so toll bist. Nein, weil du unter das Wort gegangen bist. Und das geht eben nochmal, das geht nicht, indem du eine Hingabe an das Wort triffst mit 2-3 Bibelstellen am Tag. Das ist unrealistisch. Du musst verstehen, dass du wirklich daraus lebst. Das ist nicht poetisch. Entweder du lebst daraus oder du lebst aus deinen eigenen Ressourcen oder du lernst aus der Tüte des Herrn etwas abzuholen. Ja, das ist nichts anderes als der Mann bringt die Finanzen rein, die Frau holt es, plündert das Konto und gibt's aus. Okay? Und mit Freude. Jesus hat als Bräutigam alles eingebracht. Wir kriegen das Recht, seine Unterschrift zu setzen als Braut und das Konto zu plündern. Und dieses Konto füllt sich immer, sobald wir was plündern. Das ist meine richtige Reaktion. Lass uns mal sagen, Juhu! Juhu! Wer möchte mal das Konto von Gott plündern lernen? Okay? Plündern und nicht klein und sagen, ja, ich will ja niemandem was wegnehmen. Das ist so, wie wenn du dich an die Küste in Jugoslawien, sagen wir mal, unter die Adria, da irgendwie legst, unter die Sonne und dann sagst, ja, also der Nachbar da neben mir liegt, ich will auch nur ein bisschen einen Sonnenstrahl, weil ich möchte ihm ja nichts wegnehmen. Hey, die Sonne ist für alle da, wenn du da voll rein tankst, das gibt dem Nachbarn nicht ein bisschen weniger an Sonne. Amen. Das heißt, da müssen wir lernen, nicht einfach zu sagen, oh, ich will ja nicht so viel und denken, das ist fromm, sondern volle Kanne reinziehen. Wir müssen diesem Wort Raum geben. So, dann wird es uns belastbar machen, dass du das Vielfache an Last, an Dinge, an Menschen zu tragen, plötzlich ziehen kannst, durchbringen kannst. Warum? Weil es das Joch Jesu ist. Das Wort ist Christus selbst. Christus selbst bringt seine Stärke in dein Leben dazu. Er addiert sich, multipliziert sich zu dir hinzu. Und plötzlich kriegst du eine übernatürliche Fähigkeit, selbst in deiner Seele. Und deswegen müssen wir lernen, buchstäblich immer wieder auch unsere Seele zu sättigen, dass sie so in Gnade ist, dass wir auch dann den Herausforderungen, den Kämpfen und den Widerständen durchbrechen können. Ich möchte schließen, ich habe wahrscheinlich doch nur eine, ja, ich habe nur eine Revolution geschafft, macht nichts. Die ist wichtig, glaube ich, für euch. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Und zwar, auf einem Jahrmarkt war eine riesige Volksmenge, die auf den Aufstieg eines Zeppelins wartete. Er war an vielen Seilen am Boden befestigt. Ach, ich lese es nicht vor, ich erzähle es, ich kenne die. Also es war ein Jahrmarkt und eben da war ein Zeppelin drauf, so wie ich es hier gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal selber gesehen habt, das sind eben diese Seile, die werden am Boden mit Zeltpflöcken oder mit so Pflöcken eben am Boden befestigt. Und was dort passiert ist, viele, weil es kurz vorm Start waren viele Männer an den Seilen, weil dann würde dieser Pflock gelöst werden, sie halten es fest und dann gleichzeitig lassen sie es los. Und durch einen Unfall, was dann passiert ist, ist eine wahre Geschichte, durch einen Unfall sind ein paar Pflöcke, hat es rausgehauen durch den Druck und innerhalb einem Atemsekunde, bevor die das realisiert haben, hat es die Männer, die das Seil schon gehalten, in 10, 20, 30 Meter hochgezogen. Also der Zeppelin ist gestiegen und die Männer waren an den Seilen und konnten nicht so schnell loslassen, weil es so schnell ging, weil es ja auch eine Wucht hat. Und dann waren sie in 10, 20, 30 Meter hoch und es stieg immer mehr. Ein Aufschrei des Entsetzens ging durch die ganze Jahrmarkt, also Menschenmasse. Die haben natürlich nach oben geschaut, haben das mitgekriegt. Und natürlich totale Panik. Was können wir tun? Versucht, den Hubschrauber zu ordnen und so weiter. Aber das ging alles trotzdem viel zu langsam. Und einer nach dem anderen, viele junge Männer, stürzten ab, weil sie sich nicht mehr festhalten konnten. Und stürzten unten und zerschellten am Boden. Und jedes Mal ein Aufschrei des Entsetzens, man wusste nicht, wie zu helfen war. Und dann endlich ein Hubschrauber wurde gefunden, der eben nach oben ging. Und da war nur noch ein Mann da. Und der war sogar älter. Und die haben ihn einfach rübergezogen in diesen Flugzeug, in den Hubschrauber und haben ihn nach unten gebracht. Und dann haben sie diesen älteren Mann zum Boden gebracht und die Reporter, ihr kennt sie ja, stürzten sich auf diesen Mann zu, hielten ihm das Mikrofon vor die Nase und haben gesagt, hören Sie mal, wir verstehen eine Sache nicht. Die allen, die jungen, kräftigen Leute, die haben sich nicht an dem Seil festhalten können. Und wie haben Sie das geschafft, sich an dem Seil festzuhalten? Welches Training haben Sie gemacht? Und er hat gesagt, meine Herren, Sie verstehen eine Sache nicht. Nicht ich habe mich am Seil festgehalten, das Seil hat mich festgehalten. Und während er hochgerissen worden ist, hat er dieses Seil genommen, um sich rumgeschlungen und hat es verknotet. Und dann hat er sich mit seinem ganzen Lebensgewicht in dieses Seil hineinfallen lassen können und hat nur noch gewartet. Und der Heilige Geist fing an zu reden, wo ich das erste Mal diese Geschichte gehört habe. Und er hat gesagt, schau mal, Monika, so ist es mit dem Umgang mit dem Wort. Das Wort ist Geist und als erstes packst du es zu und das Wort wird dich in Höhen, in Dinge hineinbringen, wo du merkst, du kannst es nicht mal mehr festhalten aus eigener Kraft. Dann muss es zu dem Prozess kommen, dass du so ein Vertrauen bekommst, jetzt hier in der Sprache mit dem Seil, dass du das Wort um dich rumschlingst, verknotest und dann kommt es zu dem Punkt, wo du es nicht mehr festhältst, wo das Seil dich festhältst. Weil das muss zu dem Punkt kommen, wo das Wort dann dich festhält. Und dann wirst du in Höhen bestehen können, wo andere abstürzen, weil das Seil, das Wort dich hält. Und diese Geschichte ist immer mir sehr tief und ich sehe das jedes Mal, wenn ich mit dem Wort Gottes lebe, ich packe zu, aber meine Hauptintention ist, wie kann ich durchgehen, wie kann ich diesen Samen begießen, wie kann ich dieses Seil um mich rumschlingen, wie kann ich lernen, dass ich mich auf dieses Wort verlasse, dass ich mich mit meinem ganzen Lebensgewicht, mit meiner Seele, mit dem, was mich in Auftrag, als mich als Monika Flach ausmacht, wie kann ich das, dass ich mich dem anvertrauen kann? Und ich glaube, dass viele von euch solche Zeugnisse auch haben, wo ihr sagen könnt, ja, ich weiß von dieser Krise, von dieser Situation, und dann war das Wort da und es hat mich wirklich gehalten. Es hat mich gehalten, dieser Christus, auch wenn ich in der Höhe war, wo ich die Kontrolle verloren hatte, aber das Wort ist die Kraft, die uns durchträgt. Und deswegen möchte ich euch segnen, dass ein unbändiger Glaube, ein Hunger nach diesem Wort kommt, wo er dieses Wort ganz neu empfangt, als das, was es ist, die absolute Gnadenpotenzialkraft, Samentür, Seil, Geschichte, wo ihr, egal in welchem Bild, erlebt, dass dieses Wort wirklich euch trägt, auch eure Seele. Die Psychiatrien sind voll. Der Feind kommt und bringt solche Ängste, auch irrationale Ängste, Lügen und der Leib Jesu kann fast nicht widerstehen, weil sie nicht kämpfen können. Es geht nicht nur allein durch Anbetung. Wenn wir nicht kämpfen lernen, wenn wir nicht ins Jünglingsalter kommen und den Bösen überwinden, die bösen Sachen, die auch in dieser Welt sind, die Gnadenlosigkeit überwinden, weil da etwas in uns deponiert ist, weil wir was von etwas ergriffen sind, was von einer anderen Welt kommt, dann werden wir nicht bestehen können. Und der Heilige Geist ist dazu da, das in uns zu vermitteln und das in uns hervorzubringen. Das macht auch der prophetische Dienst. Gott möchte euch freisetzen, dass er so wie dieser Mann auf diesem Jahrmarkt mit diesem Zeppelin, dass er sagt, ich habe Glauben an das Wort. Nicht an das Logos. Natürlich, ich habe auch Glauben an das Logos. Ich liebe dieses Wort. Aber für mich ist es jetzt mal in Schweizerdeutsch gesprochen, diese Landi. Für mich ist es diese Tür. Es ist nur ein Mittler. Es ist etwas, was beschreibt, wo ich auf diese geistlichen Realitäten, die ich so dringend brauche, Zugriff bekomme, wo sie mir beschreiben, was da gibt im Angebot. Und ich dann die Tüte des Herrn, den Reichtum des Herrn plündere, wo ich auf seine Kosten lebe. Ja, dieses Lied kann ich nicht mehr neutral singen. Ich segne euch mit dem, dass ihr dafür nie mehr das neutral singen könnt. Ja, weil es genau diese richtige Übersetzung ist. Und ich würde gern, dass wir darauf reagieren. dass wir als erstes mal vielleicht wirklich in dieses Bild auch nochmal von dieser Tüte reingehen und einfach, dass ihr zu zweit zusammengeht und einfach als erstes mal sagt, danke Herr, dass es da eine Tüte gibt. Danke Herr für die Kraft des Wortes. Danke für diesen Reichtum. Danke für dieses Seil, sodass egal welches Bild zu euch spricht, dass ihr sagt, ich danke dir dafür, das ist wirklich da. Und ein Menschenleben, da auch mein Menschenleben, auch dein Menschenleben ist dazu gemacht, diese Schätze zu entdecken und für dieses Leben hier auf der Erde einzusetzen. Mein Ziel ist, und ich hoffentlich auch euer Ziel ist, dass ihr so möglichst viel dieser Schätze plündert und nicht sagt, ich hoffe, dass ich mit möglichst wenig auskomme, sondern dass ihr sagt, ich lebe aus der Extravaganz meines Gottes. Er ist ein König. Ich möchte berufsmäßig ein geistlicher Bettler werden. Ich höre auf, etwas bieten zu wollen. Oh, ich bin nicht gut. Ich muss nicht lieb sein. Ich bin es nicht. Aber jetzt sage ich, du bist es, Christus in mir. Und ich nehme diese Fülle und diesen ganzen Reichtum des Herrn einfach an. Amen. Okay, viel Spaß mal erstmal beim Beten. Dann gucken wir nochmal, ob wir noch eine kleine Welle machen. Dank dem Herrn mal. Lasst uns da drauf reagieren. Vater, ich möchte dir danken, dass das Wort geschieht und lebendig ist. Und in unserer humanistischen total, ja, einfach, wo alles durch uns durch den Verstand durchlaufen muss, wie wir fühlen, wie das durch mich durchgeht. Herr, demütigen wir uns heute und sagen, danke, Jesus, dass du alles getan hast. Danke, dass wir nicht festhalten, dass wir nicht einhalten, sondern festhalten dürfen. Danke, dass du die Last von uns genommen hast, dass wir das Wort erstmal tun, sondern dass du, Jesus, in uns das Wort gepflanzt wirst, dass wir es nehmen und dass du das Wort es selbst einhältst. Danke, dass du die Gebote in uns selbst einhältst. Und es wird dazu kommen. Danke, Herr, dass das zunimmt in uns. Und ich segne euch heute mit einem unverschämten Abholen. Glaube holt unverschämt ab. Und ich sage, ihr sollt reinspringen, ihr sollt es um euch schlingen, ihr sollt diese Bilder nie mehr vergessen und ganz im Alltag einsetzen, dass ihr merkt, jetzt ist es dran. Dieses Wort ist mir gegeben. Ich segne euch auch auf eine Schatzsuche. Ich segne euch, dass ihr so lange sucht nach einem Wort, nach einem Samen, nach einer Tür, wo ihr merkt, dort ist Versorgung. Da ist eine Gnade und dann verbindet ihr es mit Glauben. Dann holt ihr es und zieht es ein, ihr rollt es ein, damit es genau das hervorbringt. In Jesu Namen. Ich möchte mit euch einfach noch etwas reingeben. Glaube ist wie ein Fahrzeug, das vom Himmel reichlich und unverschämt die Versorgung abholt. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und da möchte ich euch jetzt, ich hoffe, dass es klappt. Halleluja. Amen. Ist es so? Dem Herrn sei alle Ehre. Macht das, dann seid ihr glücklich und das Reich Gottes wird in Winterthur gebaut werden. Amen. Ach ja, vielleicht eine Sache noch. Von der Reaktionszeit, wir haben ja jetzt einen geöffneten Abend, also ihr sagt noch was. Ich würde gern, dass wir euch anbieten als Team, weil wir haben sehr stark Jüngerschaft und Multiplikation auf dem Herzen. Wenn ihr jüngert Leute, wenn ihr sagt, ihr möchtet, dass meine Hände aufgelegt werden, dass ihr wirklich sagt, ich kriege Glauben, dass ich ins Wort jünger, in diesen neuen Umgang mit dem Wort Gottes, dann könntet ihr einfach mal vorgehen zu einem unserer Mitarbeitern, die da drin auch trainiert sind und sagen, bete für mich, ich möchte darin wachsen. Weil da können wir auch Impartation wirklich empfangen. Und also gerade für die sagen, ich möchte das weitergeben. Ich möchte anderen reingeben, dass sie einen lebendigen Zugang haben zum Wort. Das heißt, einer geht raus und zwei, drei oder so. Wir bleiben dann hier. Jetzt, it's your turn.